Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Marc Knüppel von der Fachhochschule Aachen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Herr Kubica. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Auf das Gespräch heute freue ich mich besonders. Ich habe nämlich selbst auch an der Fachhochschule Aachen studiert. Das war mein Erststudium, von daher damals alles sehr spannend. Und es ist ganz toll, dass man auch immer Kontakte zu seiner Uni halten kann.
Ja, freue ich mich auch. Wobei Sie nicht bei mir studiert haben, sodass wir ganz unvoreingenommen miteinander sprechen können.
Das ist richtig. Es waren doch Ihre Vorgänger, die waren aber damals auch schon etwas älter. Von daher verwundert es nicht, dass mal jemand Neues ist.
Ja.
Fangen wir aber gerne mal ganz vorne bei Ihnen an. Wie sind Sie denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Ja gut, ich habe Jura studiert und da ich Jura studiert habe, bin ich jetzt auch ein bisschen frech, dass die Juristen dumm waren und sich das Steuerrecht haben aus der Hand nehmen lassen. Ich habe dann während des Studiums schon angefangen, ich sage immer salopp, etwas fremd zu gehen und bei den Betriebswirten Steuerveranstaltungen zu besuchen. Und so habe ich auch Steuern gelernt, weil bei den juristischen Fakultäten ist es meistens ein bisschen schwierig, viel Steuern zu lernen. Das war eine sehr glückliche Entscheidung, weil sowohl wichtige Gebiete im Zivilrecht, also ich sage mal Gesellschaftsrecht, wird man nicht machen können, ohne dass man das Steuerrecht beherrscht. Und ein Vorteil, den man wahrscheinlich als Jurist im Steuerrecht mitbringt, ist, dass man sozusagen mit Verfahrensrecht, Abgabenordnung, Prozessordnung vertrauter ist und den Formenreichtum des Zivilrechts erkennt. Ein Bereich, wo man als Jurist natürlich lang ist und nachrüsten muss, ist Buchhaltung und Bilanzierung. Ja, auf alle Fälle hat mich das Steuerrecht sehr gefesselt und bin ich sehr glücklich darüber geworden, dass ich das gefunden habe. Und ich habe es dann im weiteren Lauf meiner Ausbildung weiterverfolgt. Und so bin ich zum Steuerrecht gekommen.
Sie haben auch den Steuerberater gemacht, ist das richtig?
Ja, absolut. Also ich meine, ohne das Sternchen als Steuerberater auf der Schulter wird man ja in der Szene nicht ernst genommen. Genau, also ich habe das zunächst die Prüfung als Fachanwalt im Steuerrecht gemacht und dann habe ich das Steuerberaterexamen gemacht, was ja nochmal sozusagen einen runderen Blick auf das Steuerrecht gibt und ja eine sehr ernstzunehmende Prüfung ist und ja, ich bin froh, dass ich das alles hinter mir habe.
Ich erzähle meinen Rechtsanwälten immer das genaue Gegenteil. Ich sage mal, ihr braucht den Steuerberater nicht zu machen, ihr seid ja schon Rechtsanwält.
Ja, sagen wir mal so, von der formalen Qualifikation ist das ja richtig, dass zu unbeschränkten Hilfeleistungen in Steuersachen Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zugelassen sind. Aber natürlich, sagen wir mal, wenn man Transaktionen berät oder Projektgeschäft macht und auf der anderen Seite ein Steuerberater ist, guckt man sich natürlich anders in die Augen, wenn man beide das gleiche Sternchen auf der Schulter tragen.
Ich sehe den riesen Vorteil immer, wenn Rechtsanwälte und Steuerberater machen, also A, haben die schon sehr schwere Prüfungen hinter sich, die wissen also, wie das geht. Und andererseits geht man ja mit einem super Gefühl rein, weil selbst wenn man durchfällt, passiert nichts Schlimmes. Man kann den Beruf ja trotzdem ausüben.
Ja, im Grundsatz stimme ich Ihnen zu, wobei man natürlich sagen muss, dass man das Steuerberaterexamen meistens in der Phase macht, wo man irgendwo Mitarbeiter in der Kanzlei ist und das Gefühl, seinem Chef unter die Augen zu treten, dass man jetzt monatelang sich auf die Prüfung vorbereitet hat und es nicht geklappt hat, ist natürlich schon sehr unangenehm und produziert natürlich schon auf die Leute einen hohen Druck. Also ja, man hat ein Sicherheitsnetz, aber so ganz auf die leichte Schulter nehmen es wahrscheinlich nicht die jungen Anwälte, die sich dieser Prüfung stellen.
Was war denn für Sie die Entscheidung, Professor zu werden?
Ja, man kann das in zwei Richtungen erzählen. Also ich war vorher in der Anwaltskanzlei und in einer großen Prüfungsgesellschaft. Und das waren auch tolle Projekte, die ich da gemacht habe und eine tolle Zeit, auf die ich zurückblicke. Und wenn ich salopp formuliere, würde ich sagen, so ein bisschen dieser Pulverdampf des Gefechts fehlt mir, weil ich da natürlich spannende Fragen hatte. Allerdings muss ich, wenn ich sozusagen meinen Naturell angucke, Kollege sagt, ich bin eine ziemliche Rampensau, also ich stehe ganz gerne auf die Bühne und spreche zu jungen Menschen und es ist natürlich auch etwas unheimlich Befriedigendes und Schönes, wenn ich junge Menschen für mein Fach begeistern kann und die, also ich habe ja einen sehr wertvollen Rohstoff in meinen Fingern, ja, also wenn der junge Mensch Feuer fasst über meine Themen, stellt er sich nachher der Steuerberaterprüfung und wählt den Beruf, den ich ihm schmackhaft gemacht habe. Und sagen wir mal so, wenn man Transaktionsgeschäft berät oder überhaupt Projektgeschäft, Dankbarkeit des Mandanten als Berater, für den Berater ist ja manchmal ein bisschen schwierig im Real Life. Hier habe ich eine unmittelbare Feedbackschleife, was mich sehr glücklich macht. Also wenn eine Vorlesung nicht gut war, sitzt da ein Hörsaal mit Fragezeichen vor mir. Und wenn die Veranstaltung gezündet hat, sitzt dann hörsam mit Ausrufezeichen vor mir. Und das ist natürlich was sehr Schönes. Und Zufriedenheit im Beruf hat ja so mit verschiedenen Sachen zu tun. Und das eine ist natürlich auch Anerkennung. Und das hängt natürlich auch total mit dem Feedback zusammen, was ich bekomme. Also insoweit ist das eine sehr sinnstiftende und befriedigende Tätigkeit, die ich jetzt habe.
Ja, ich würde so herausfinden, dass das für ihre Studenten ja ein Riesenvorteil ist, dass sie beide Welten kennen. Also einmal die Praxis, wie es da ist, und die Theorie, wie es an der Hochschule ist.
Ja, da würde ich ja so weit gehen, dass das ein Merkmal der Fachhochschule ist, dass alle meine Kollegen schon mal Real-Life-Arbeit kennengelernt haben.
Wie sind Sie denn nach Aachen gekommen?
Ja, ich bin ein Kind dieser Region. Ich bin in Jülich aufgewachsen. Im Rahmen der Ausbildung bin ich durchs Land gezogen, Göttingen, Freiburg, Hamburg, Bonn, London. Aber als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war es für mich schön, in die Heimat zurückzukehren. Was für ein lustiger Rheinländer ich bin, habe ich in der Fremde kennengelernt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier nach Aachen zurückgekehrt bin.
Ja, Wahnsinn. Das finde ich immer toll, wenn sich so die Ziele, die man im Leben hat, wenn die sich erfüllen und wenn man die auch ein bisschen verfolgen kann. Das ist immer super. Jetzt ist die FH Aachen ja in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Als ich da war, war alles noch ein bisschen kleiner. Wie ist denn im Moment die Hochschule so aufgestellt?
Ja, ich meine, insgesamt hat die Hochschule 10 Fachbereiche. Das sind 8-mal Ingenieure, 1-mal im Fachbereich Gestaltung und uns, den Fachbereich Wirtschaft. Von der Stückzahl der Studierenden sind wir der, ich will es nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, der größte oder der zweitgrößte Fachbereich. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung der Hochschule hängt natürlich immer ein bisschen damit zusammen, welche Spielregel das Land ausrollt. Und es gab eine Zeit, wo das Land Stückzahl an den Hochschulen haben wollte. Und dann hat die Hochschule sich dazu entschieden, die sogenannte Buchwissenschaft, also Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht, hier bei uns auszubauen, weil der Ausbau von Ingenieurswissenschaften einfach viel kostenintensiver ist. Das ist teilweise eine bewusste Entscheidung der Hochschule, dass unser Bereich gewachsen ist. Und die Produkte, die wir anbieten, unsere Studiengänge, werden auch vom Markt angenommen. Also wir haben eigentlich 3 große Richtungen, BWL, Wirtschaftsrecht und wir haben einen englischsprachigen Studiengang Global Business and Economics. Das sind sozusagen die 3 Kernprodukte und in diesen Kernprodukten haben wir dann noch Binnendifferenzierung, dass wir sozusagen Praxis plus Studiengänge anbieten, also mit Industriepartnern oder Steuerberaterkanzleien oder Anwaltskanzleien zusammen. Oder Doppelabschlussstudiengänge mit einem Doppelabschluss im Ausland.
Okay, also mein Studium ist schon ein paar Jahre her, aber bei uns war es damals so, wenn man gestartet ist, waren die Hörsäle komplett überfüllt. Ich sag mal 150 Leute in einem Hörsaal, der für die Hälfte ausgerichtet war, so ungefähr. Und wenn man danach eine Steuerrechtsvorlesung besucht hat, waren nur noch 5. Ist das heute auch noch so, dieses Verhältnis, oder hat sich das ein bisschen geändert?
Ja, also beides hat sich ein bisschen geändert. Das eine ist, dass wir hier auch räumlich expandiert sind. Also es gab hier eine Fläche, die wir noch dazu bekommen haben, wo viele große neue Hörsäle entstanden sind. Und das Steuerprogramm bieten wir hier sowohl für die BWL-Studenten als auch für die Wirtschaftsrechtsstudenten an. Und zwar komplett gleich, im gleichen Fahrwasser, weil das meiner Meinung nach die Gruppen belebt, wenn aus beiden Richtungen drauf geguckt wird. Und wir sind jetzt in der Vertiefung nicht 5, sondern, sage ich mal, so Gruppen zwischen 15 und 25.
Okay, das ist eine schöne Gruppengröße. Ich sag mal, das ist schon sehr exklusiv, was man ja häufig nachher erst im MBA macht, wo es dann doch so klein wird, weil man doch eine sehr intensive Betreuung vom Professor zu Student hat.
Doch, das würde ich sagen. Das ist warm, nah, intensiv, persönlich, würde ich für mich in Anspruch nehmen. Und für meine Kollegen auch.
Ja, das heißt, das ist dann eigentlich ein riesen Benefit für die Hochschule. Es ist ja eine staatliche Hochschule, das heißt, man bezahlt es ja in dem Sinne so nicht, außer den Semesterbeitrag vielleicht. Das ist ja dann schon ein Benefit.
Ja, das meine ich auch. Also ich kriege kein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, dass wir für junge Leute, die Steuerberater werden wollen, hier ein ganz gutes Programm im Angebot haben.
Wenn jetzt die Studenten an die Hochschule kommen, haben die ja meistens schon vorher eine Ausbildung oder kommen die ja wirklich aus dem Abitur raus?
Also ich habe da jetzt keine harten Zahlen, aber ich meine im Kopf zu haben, dass ungefähr 2/3 oder die Hälfte der Studierenden vorher eine Ausbildung gemacht haben und sozusagen umgekehrt die anderen direkt von der Schule kommen.
Also ich hatte, bevor ich in die Uni gegangen bin, auch eine Ausbildung. Ich bin beim Finanzamt ausgebildet worden, also auf der dunklen Seite, wenn man so möchte. Und muss sagen, das war aber für mich ein Riesenvorteil. Also man hatte schon ein bisschen Fachwissen, aber man hat vor allen Dingen auch mal das Arbeiten so richtig gelernt. Na, das fand ich jetzt, war schon deutlich leichter für mich und ich musste kein Praxissemester machen.
Ja, also das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft beladen, aber wenn ich über die Schüler sprechen würde, würde ich sagen, dass der größte Kulturschock, den wir von der Schule zum Studium haben, ist, dass die Schule mit halbwegs wenigem Fleiß zu bewältigen ist und der Fleiß im Studium eine entscheidende Größe ist und in der Schule so 3 Tage Lernen für die Prüfung schon so mittelviel ist und dann im Studium ist eine neue Erfahrung ist, dass so ein halbes Semester, also ein halbes Jahr, ein ganzes Semester abgeprüft wird und dass das ernst gemeint wird und das ist schon für die Schüler meistens ein ziemliches Ramp-up. Wenn ich meine Studenten mit einer Ausbildung betrachten würde, würde ich also auch wieder sehr klischeehaft betrachtet sagen, die haben schon so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit im Leib, die sind ja ein bisschen älter, wissen auch, glaube ich, noch genauer, warum sie studieren. Ein Risiko, was ich für die Studenten, die eine Ausbildung gemacht haben, sehe, ist, in Anführungszeichen dadurch, dass sie schon mal gearbeitet haben und schon mal Geld verdient haben, besteht die Gefahr, dass sie sich an einen anderen Lebensstil gewöhnt haben. Und wenn die in Anführungszeichen ihre 2-Zimmer-Wohnung und ihr Auto weiter halten wollen, kann das natürlich sozusagen ein Störfaktor zum Studium sein.
Ja, das stimmt. Das ist eine Herausforderung, das ist wohl wahr.
Ja.
Ich hatte das Glück, ich bin direkt nach der Ausbildung gegangen. Das heißt, ich habe nie ein richtiges Gehalt verdient. Da war der Sprung nicht ganz so groß. Aber ich habe auch ganz viele Freunde, die dann, sag ich schon, ein halbes Jahr Geld verdient haben, die dann auch nicht studieren gegangen sind, weil sie gesagt haben, das würde ich ja alles aufgeben, was ich jetzt habe.
Ja.
Wenn jetzt die jungen Leute an die Fachhochschule Aachen kommen, ist dann Steuerrecht auch direkt in den ersten Semestern oder ist das eher so, dass das als Spezialisierung später im Studienverlauf kommt?
Ja, also ein Steuerkurs gehört sowohl für alle 3 großen Studiengänge, die wir haben, also für Betriebswirtschaft, für Wirtschaftsrecht und auch Global Business and Economics mit ins Grundprogramm. Da hat jeder eine Pflichtveranstaltung im 2. beziehungsweise im 3. Semester. Und dann im späteren Verlauf des Studiums gibt es Wahlfächer. In BWL sind 7, in Wirtschaftsrecht 5. Und wir bieten hier insgesamt einen Strauß von 7 verschiedenen Vertiefungsfächern an, aus denen die Studierenden wählen können. Also wenn sie es drauf anlegen, hat man den Grundkurs, der für alle Studierende verbindlich ist und kann bis zu 7 Vertiefungsfächer aus dem Bereich Steuern wählen.
Okay, das ist viel. Das war zu meiner Zeit noch anders. Da war Steuerrecht eher so ein Nebenfach. Das heißt, das hat sich doch dann deutlich gesteigert an der Fachhochschule.
Ja, genau. Also die Kollegen und ich haben uns dafür entschieden, dass wir einen bunten Strauß anbieten, um den Preis, dass wir es nicht jedes Semester anbieten. Also wir haben einen alternierenden Rhythmus zwischen Sommer- und Wintersemester, sodass die Studenten so ein bisschen in ihrer Studienverlaufsplanung achten müssen, welche Kurse sie wann belegen wollen. Aber wenn sie es darauf anlegen, gibt es halt sehr viele Steuerkurse. Man muss natürlich der Fairness halber sagen, es gibt natürlich auch noch verwandte Fächer, die auch aufs Steuerberaterexamen einzahlen. Also wenn ein Studierender von mir zwischen Steuern und Finanzwirtschaft oder Rechnungslegung oder Wirtschaftsprüfung oder Gesellschaftsrecht schwankt, ist es ja komplett mit auf meinem Zielkorridor, wenn der Veranstaltungen aus diesen verwandten Fächern besucht, weil es da einfach große Schnittmengen untereinander gibt.
Welche Fächer werden denn im Steuerrecht konkret angeboten?
Wir haben eine Vertiefung in DATEV Management Consulting. Ich würde sagen, dass salopp formuliert ist das die Vertiefung, die die Leute einsatzfähig beim Berater machen soll, dass sie mit der Software, die da branchenüblich ist, sich auskennen und einsatzfähig sind. Dann gibt es einen Kurs Besteuerung der Gesellschaften, der besonderen Rechtsformen und Konzerne. Also das ist sozusagen die Fortsetzung der Grundlagenveranstaltung Unternehmenssteuerrecht 2, nenne ich das mal. Ja, die vor allem dann sozusagen Mitunternehmerschaften, Personengesellschaften noch behandelt, weil das im Grundkurs zu kurz kommt. Und dann bieten wir Vertiefung an, ich sag mal, in den Fächern, wo ich sagen würde, als Berater Handarbeit verkauft wird, Unternehmensnachfolge, Erbschaftssteuer, Erbrecht. Wir bieten eine Veranstaltung an zum Umwandlungssteuerrecht. Wir bieten internationales Steuerrecht an in deutscher und in englischer Sprache. Wir bieten einen Kurs an zur Besteuerung von Investitionen und Finanzierung. Und der letzte Kurs, den wir noch im Programm haben, ist Immobilienbesteuerung. Das Steuerrecht ist ja eigentlich nicht branchenspezifisch, aber für das Bereich, ich sag mal, Land- und Forstwirte, Banken und Versicherungen und Immobilien gibt es so eine Tendenz zum Branchensteuerrecht, würde ich sagen. Und die Immobilienbesteuerung haben wir da als eigene Veranstaltung.
Das ist ja schon eine ganz schöne Palette. Die DATEV-Vorlesung, das ist dann dieser DATEV-Führerschein?
Richtig, das ist der DATEV-Führerschein. Also die Prüfung machen wir dann zusammen mit der DATEV. Die Studenten kriegen dann noch ein echt super Zertifikat. Und ich glaube, der Arbeitsmarkt nimmt es gierig auf, weil man die zuversichtlich hat, dass der Student einsatzfähig ist.
Genau, ja, das ist so. Ne? Wenn man sonst nur die Theorie hat, dann kommt man schon mal so ein bisschen in die Praxis, das DATEV-Programm rein. Da sind die Leute vorher eine Ausbildung gemacht, haben zum Steuerfachangestellten. Die haben ja diese ganzen Buchhaltungsprogramme komplett verinnerlicht. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, ich sage es auch meinen Studenten, die den kompetitiven Vorteil von Leuten, die die Ausbildung gemacht haben, den werden die am Ende des Tages nicht zufahren, weil die werden in Sachen Buchhaltung, Abschluss, Erklärung tendenziell leistungsfähiger sein als die selber. Man darf aber auf dem Auge nicht blind sein. Man muss das auch können und muss sich da reinarbeiten können. Deswegen macht es großen Sinn, dass man sich damit auseinandersetzt.
Jetzt bereiten ja all diese Fächer auf den Abschluss eines Bachelors vor. Ist das richtig? Mhm,
richtig.
Okay. Und die sind aber je nach Studiengang, haben die wahrscheinlich andere Bezeichnungen.
Genau. Also das eine ist der... Es bringt mich in Verlegenheit, wenn ich die technischen Vokabeln verwenden soll. Aber das eine ist halt der Bachelor in Betriebswirtschaft, das andere ist der Bachelor in Wirtschaftsrecht und das dritte ist der Bachelor in Global Business and Economics.
Okay.
Verzeihen Sie, dass ich die technischen Vokabeln nicht lieferfähig gerade habe.
Das ist kein Problem. Das sind aber jetzt keine Masterstudiengänge dabei. Das heißt, da ist man noch in diesen, ich meine, Grundlagen drin, auch wenn er schon etwas vertiefter.
Ja, also wir haben ja in unserer Hochschule auch Masterstudiengänge. Wir werden da, also es gibt einen Masterstudiengang in Finanzwirtschaft und einen Masterstudiengang in Compliance, die für die Steuerleute vielleicht interessant sind. Nicht, dass ich jetzt das eigene Haus beschmutzen will, aber ich würde generell jedem jungen Menschen sagen, der einen Bachelorabschluss gemacht hat und noch einen Masterabschluss machen will, dass er die Gelegenheit nutzt, um nochmal den Hochschulstandort zu wechseln, weil das macht ihn einfach als Menschen runder, bildet die Persönlichkeit anders aus, man lernt nochmal neue Leute kennen. Diese Gelegenheit würde ich nutzen.
Ne? Okay, das ist ein sehr guter Tipp.
Und weil wir das im Vorgespräch, die Vokabel hatten mit generalistischer Ausbildung und Spezialisierung, ich halte es für sehr sinnvoll, wenn der Bachelor von seiner Grundkonzeption generalistisch angelegt ist, weil der begleitet ja einen durchs Leben. Aber wenn der generalistisch angelegte Bachelor das Fundament gelegt hat, dann darf man sich im Master gerne spezialisieren. Und dann sollte man wirklich horchen, wo die Reise hingehen soll und einen entsprechend fokussierten, speziellen Master sich suchen. Und den Mut und die Kraft und den Weg raus aus der Komfortzone, dass man nochmal den Standort wechselt, das würde ich auch jedem jungen Menschen raten.
Bei mir war es damals so, ich habe auch ganz normal in der Fachhochschule Aachen studiert, in Vollzeit. Die Vorlesungen noch alle vormittags. Wenn man dann arbeiten musste, war da schon mal so eine kleine Kollision drin, dass man die eine oder andere Vorlesung nicht gut besuchen konnte. Aber das waren dann meistens auf die schwierigen Fächer Mathe und Statistik mit Ehe- und Durchfallquoten. Das hat es dann nicht leichter gemacht. Ich habe das im Anschluss so gemacht, ich habe einen bezahlten Master gemacht, also der war dann am Wochenende und abends. Das hat natürlich den Vorteil, dass man schon voll arbeiten konnte in der Zeit. Das war natürlich sehr arbeitsintensiv, teilweise 60, 80 Stunden die Woche, wenn man das mal alles zusammenrechnet. Das fand ich auch nicht ganz schlecht, wenn man bereit ist, diese Arbeitszeit zu investieren. Wie sehen Sie das Thema?
Ja, ich glaube, dieser Mastermarkt, den kann man in zwei Richtungen teilen. Das eine sind die Master, die von staatlichen Hochschulen kommen und in Anführungszeichen bis auf den Semesterbeitrag umsonst sind. Und dann die Master, die von kommerziellen Anbietern sind, die entsprechend Geld kosten. Und man kann das nochmal in eine andere Richtung gliedern, die Masterprogramme, die Vollzeit, also auf 5 Tage die Woche angelegt sind und die sozusagen mehr aufs Wochenende fokussiert sind. Und wenn Sie mich natürlich fragen nach meiner Steuerklientel, gibt es natürlich noch einen weiteren Grund, sich für einen Teilzeit-Wochenend-konzentrierten Master zu entscheiden, weil man muss ja für das Steuerberaterexamen 3 Jahre bis zum Oktober, das möchte ich dringend unterstreichen, gearbeitet haben, beziehungsweise 2 Jahre gearbeitet haben, wenn man das Master-Examen gemacht hat, damit man die Zulassung zum Berufsexamen hat. Das erstmal zu unterstreichen, das Examen ist immer im Oktober, also man muss bis Oktober das voll haben, also wenn das Studium im Sommersemester endet, muss man sehr zeitig anfangen zu arbeiten. Und wenn man das verschränkt macht, also den Master in Teilzeit macht, kann man die Zeit, die man da zwar formal nur als Bachelor arbeitet und parallel den Master macht, die Praxiszeit auf 2 Jahre verkürzen. Das setzt natürlich sehr fleißige, arbeitsame, belastbare Studierende voraus, dass sie sich sozusagen diese Doppeltbelastung oder Dreifachbelastung aus Master, Arbeit und Steuerberatervorbereitung antun. Aber wenn die das sozusagen so verschachtelt ineinander durchziehen, können sie 2 Jahre nach dem Bachelorabschluss schon das Steuerberaterexamen in der Hand halten, wenn sie auf dem Weg dahin das Masterexamen abgelegt haben.
Ja, das haben wir bei uns in der Kanzlei auch. Wir haben schon mal die jungen Steuerberater, die kommen echt früh ins Berufsleben und haben schon den Titel. Das hat bei meiner Generation meist doch noch ein bisschen länger gedauert. Da war das eher die Ausnahme. Und man war so mit Anfang 30 also der Normalfall, dass man da fertig war. Das ist schon ein Vorteil.
Absolut meine Zustimmung. Das hat sich total verändert. Ne? Also früher war unter 30 Steuerberater die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Und jetzt ist es möglich, wenn man konzentriert und fleißig dabei ist.
Was wäre denn Ihr Tipp, wenn junge Leute so Ihrem Vorbild ein bisschen folgen wollen und wollen sagen, okay, ich möchte auch vielleicht einen Doktor machen, eine Professur anstreben. Was wäre denn da der richtige Karriereweg?
Also man muss halt erst natürlich sagen, dass man den Sprung, also das Promovieren wäre ja dann sozusagen der nächste Schritt. Das ist für Fachhochschulabsolventen manchmal ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, da gibt es so eine Art gläserne Decke. Wenn man als Fachhochschulabsolvent nach dem Bachelor schon die Idee hat, dass man promovieren möchte, dann würde ich dringend dazu raten, dass man den Master an einer Universität hat. Weil wenn man den Universitätsmaster hat, ist man sozusagen akademisch reingewaschen und kann sich um die Promotion kümmern. Wenn es ums Promovieren geht, würde ich sagen, das ist natürlich eine Phase, die auch mit Einsamkeit verbunden ist, weil man mit sich selbst und beim Thema da ein bisschen unglücklich werden kann. Also man sollte ein Thema finden, in das man sich ein wenig verliebt, damit man diese Zeit sozusagen zu Ende bringt und durchsteht. Ich weiß nicht, ob man den Weg an die Fachhochschule so planen kann. Also die technischen Voraussetzungen, die man auf alle Fälle haben sollte, wenn man so einen Weg anstrebt, ist, dass man halt promoviert ist und dass man das Steuerberaterexamen hat. Und dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man sowohl sich selbst erprobt, als auch dokumentierte Erfahrung sammelt im Vortragen. Ne? Das kann natürlich in verschiedenen Formaten sein. Das muss man aber vielleicht selber für sich merken, ob man gerne vor Publikum vorträgt und da eine gewisse Freude drauf hat und wie man so aufs Publikum wirkt und wie das funktioniert. Und man sollte wahrscheinlich auch eine gewisse Bereitschaft, also bei mir passt es jetzt wie die Faust aufs Auge, weil ich hier im Rheinland aufgewachsen bin und hier in Aachen gelandet bin und das sozusagen räumlich ein Geschenk ist. Aber es ist wahrscheinlich, wenn man diesen Beruf anstrebt, auch sinnvoll, wenn man bereit ist, umzuziehen, weil diese Stellen ja nicht, die gibt es ja nicht busladungsweise, sondern werden ja sehr vereinzelt in bestimmten Zeitfenstern ausgeschrieben und dann sollte man auch bereit sein, vielleicht umzuziehen, damit man auf die Stelle sich bewerben kann. Ich will es umgekehrt formulieren, was den Weg hierhin viel einfacher macht, ist, wenn Sie promovierter Steuerberater sind, werden Sie im freien Markt wahrscheinlich mehr Geld verdienen als hier an der Hochschule. Und nicht jeder ist bereit, diese Gehaltseinbuße auf dem Weg zur Hochschule in Kauf zu nehmen, sodass es manchmal bei der Ausschreibung der Stellen, also es ist nicht so, dass wir ungeeignete Leute einstellen, aber die Bewerberlage ist nicht so dicht, wie man es vermuten sollte.
Ja, verständlich. Also gerade, wie möchte man arbeiten, ist ein großer Punkt. Ich sage immer, weißt du, die Diskussion, arbeitet man beim Finanzamt oder arbeitet man in der Steuerberatung? Auch da kommt das Thema schon, wo verdient man mehr? Aber dann sage ich auch, man muss auch schauen, was einem wichtiger ist. Wenn einem wichtiger ist die Sicherheit, die eine Verbeamtung hat und die geregelten Arbeitszeiten, ist das Mehrgeld in der freien Wirtschaft vielleicht auch völlig egal an der Stelle, weil das ja auch nicht garantiert ist. Auch muss man immer sagen, dass es im öffentlichen Dienst häufig bessere Teilzeitvarianten gibt. Das heißt, wenn man schon Kinderplanung und Ähnliches hat, ist man da vielleicht auch gar nicht so schlecht aufgehoben. Gibt auch viele gute Gründe für den öffentlichen Dienst.
Nein, ich soll auch keinen Eindruck sein, dass ich mich beschweren würde. Ich bin mit dem, was ich hier mache, außerordentlich glücklich. Kann ich nur so sagen. Das ist wunderbar, was ich hier angetroffen habe.
Ja, Also es ist wirklich schön, wenn man das Richtige für sich gefunden hat. Das ist viel wert. Aber das Schlimmste, was da passieren kann, ist, man guckt irgendwann mal zurück und denkt, ich habe die falsche Seite gewählt. Das ist das Schlechteste, was einem dann passieren könnte.
Ja, das ist in der Tat, das ist auch, sagen wir mal, so eine Erkenntnis, die sich herausstellt, dass die Leute auf dem Totenbett bereuen, was sie nicht gemacht haben. Mehr bereuen als das, was sie gemacht haben.
Ja, das Problem ist, vorher weiß man es meistens nicht. Ja, also ein spannendes Thema. Ich glaube, wir konnten heute schon einen guten Einblick geben in einen Karriereweg, den man einschlagen kann, auch gerade bei uns in der Region. Wie ist es denn die Studentenverteilung vom Regionalen? Kommen die alle aus Aachen, ich sag mal aus Düren und Jülich, also aus den direkten Nachbarstädten, oder reisen die auch deutschlandweit, um in Aachen zu studieren?
Ja, sowohl als auch. Also natürlich sind wir an erster Stelle ein lokaler Spieler und so tendenziell die Hälfte unserer Studierenden kommt aus den umliegenden Kreisen, also vollkommen richtig, Aachen, Stadt, Land, Heinsberg, Düren und so weiter. Es gibt aber natürlich auch ein paar Studierende, die von weiter weg kommen und die auch aus besonderen Gründen zu uns kommen. Stichwort Doppelabschluss oder Stichwort duales Studium, Praxis Plus. Oder die aus anderen Gründen zu uns kommen. Ja.
Kann man denn noch zur Vorbereitung auf die Uni irgendwas machen, damit der Start leichter fällt?
Ich glaube, man muss sich halt klar werden, dass Studium nach anderen Regeln funktioniert als Schule und es ja nicht alle paar Wochen mal eine Prüfung gibt und so, sondern am Ende des Semesters abgerechnet wird. Und die nur clever reicht halt nicht, ne? Also ich mache gerne den frechen Witz, wichtiger als der Kopf ist der Hintern, weil man muss sich an den Schreibtisch setzen und fleißig sein. Und eine wichtige Zutat für das Gelingen des Studiums ist Gedächtnis, also der böse Feind des Vergessens. Andersherum, das Wiederholen ist total wichtig. Ja. Ich glaube, ich würde jedem Studierenden wünschen, dass er das Studium mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angeht. Also wenn man jetzt sozusagen besoffen nur von der Freiheit des Studiums das übertrieben auskostet, dann geht das wahrscheinlich verloren. Ne? Und was ich den Studierenden auch wünsche, ist, man sollte die Hochschule als Ort, also als Präsenzort wahrnehmen und nutzen, weil die Netzwerke, die sie im Hörsaal knüpfen, sie durchs Leben tragen. Also ich habe noch studiert, ich habe in Göttingen und in Freiburg studiert und Bonn Referendariat gemacht und ich habe aus allen drei Orten Leute, die ich mitgenommen habe, die mir ein Geschenk im Leben sind. Die sind natürlich nicht alle Steuerberater geworden, aber sind einfach total wertvoller, ist ein total wertvoller Austausch. Und so ein Plastiknetzwerk in den elektrischen Medien, das bringt ihnen ja nichts. Die müssen die Leute real life kennengelernt haben, damit sie da ein Netzwerk hat, was sie trägt.
Herr Knüppel, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke euch, dass Sie dabei waren und ich freue mich, wenn wir uns nochmal treffen.
Gerne, ich freue mich auch, wenn wir uns persönlich treffen. Danke.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.